Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Bei uns geht's heute um sexuelle Gesundheit. Ja, um so unschöne Dinge, würde ich mal sagen, wie Chlamydien, Syphilis oder HIV. Man kann sich ja auf solche sexuell übertragbaren Infektionen testen lassen. Macht ihr das regelmäßig oder ab und zu?
Nee, eigentlich nicht. Nur die regelmäßige Kontrolle beim Frauenarzt.
Ja, ein HIV-Test. Ich habe es einmal gemacht.
Wenn Beschwerden da sind, auf jeden Fall. Und dass man sich halt regelmäßig testen sollte, weil Geschlechtskrankheiten sich auch irgendwie über Jahre einnisten können, wo man gar nicht weiß, was das ist.
Ich habe das letzte gemacht, Hepatitis, HIV, ich weiß nicht, also ich habe gesagt, dass sie alles testen sollen, haben die, glaube ich, alles getestet.
Welche Tests für wen Sinn machen, das erfahrt ihr in dieser Episode und warum die These, dass Oralsex und Mundkrebs direkt zusammenhängen, höchstwahrscheinlich totaler Quatsch ist. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Bevor wir einsteigen, gibt's ein kurzes Announcement für euch. Vor allen Dingen im Norden von Deutschland. Eine Stunde Liebe trifft die Fail in Love Nights. Wir kommen zu euch auf die Bühne nach Kiel, Schleswig-Holstein, in die Pumpe. Jetzt am Samstag, 19. August 23, die Sängerin Carolina Kemper. Die erzählt dort live über ihre Scheitergeschichte der Liebe und auch das Wiederaufstehen danach. Beziehungscoach Ellen Holling, die verrät euch auf der Bühne, wie ihr rausbekommt, was euch in Sachen Liebe und Sex gut tut. Und ja, wenn ihr mit Begleitung am Samstag in Kiel dabei sein wollt, dann schreibt mir gerne mail@deutschlandfunknova.de. Warum möchtet ihr am Samstag, 19. August in Kiel dabei sein? mail@deutschlandfunknova.de. Mit etwas Glück packe ich euch auf die Gästeliste und ich freue mich, wenn wir uns mal face-to-face dann am Samstag in Kiel in der Pumpe sehen. Kennt euch also einen Abend, mail@deutschlandfunknova.de. Sex macht Spaß und man sollte dabei jetzt nicht unbedingt an Gesundheitsrisiken denken, aber verdammt nochmal, es ist nun mal so, dass selbst mit Kondom manchmal sexuell übertragbare Infektionen, sogenannte STIs, übertragen werden können. Syphilis, HPV, Chlamydien zum Beispiel. Weil das immer noch sehr tabubehaftet ist, gibt es in vielen Städten spezielle Teststellen. Dort kann man Frau nonbinär sich testen lassen, meist sogar anonym eben auf HIV, Syphilis und Co. Christopher Tocher, der leitet so ein Testangebot, das Testangebot des Checkpoints in Köln. Und ich habe ihn gefragt, welche Trends er bei den Infektionen beobachtet.
Also es geht nach oben, gerade was diese einfach zu übertragenen Infektionen angeht. HIV-Zahlen bleiben erfreulicherweise auf einem sehr niedrigen Niveau, was sich womöglich auch durch die neue Schutzmöglichkeit der PrEP erklären lässt.
Die PrEP ist ja so eine Pille zum Schutz vor HIV, die man quasi präventiv nimmt. Dazu gibt es übrigens auch eine Stunde Liebe-Folge, da kann man sich da mehr informieren. Aber bleiben wir mal jetzt bei dem Thema Testen, Testzentren. Welche regelmäßigen Tests machen denn für sexuell aktive Menschen Sinn?
Also was bei uns immer so der wichtigste Test natürlich bleibt, ist HIV, weil es einfach die Infektion mit dem höchsten Krankheitswert ist. Es ist nicht so, dass das wahnsinnig oft vorkommt, aber weil man weiß, dass die Infektion unbedingt behandelt werden muss, weil es sonst nur einen Weg gibt, den sie weiterschreitet, ist ein präventiver Test ab und an da schon angebracht. Man sagt da immer so ungefähr einmal im Jahr, das kann man sich gut merken, ist sicherlich aber auch von einigen Dingen abhängig, zum Beispiel wie viel Risiken hatte ich, wie viele SexualpartnerInnen habe ich im Jahr. Und ansonsten finden wir den Pap-Abstrich ganz sinnvoll, den bieten wir jetzt nicht an, aber den kriegt man bei der gynäkologischen Jahresuntersuchung, um eben vorbeugend bei Zellveränderungen an der Gebärmutter eingreifen zu können. Und was dann darüber hinaus noch wichtig ist, das ist sehr abhängig davon, ob man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat. Ja, wenn man einen Kinderwunsch hat und kinderzeugungsfähig ist, dann ist auch ein regelmäßiger Chlamydientest machbar. Das kann man bis 25 von der Kasse noch abrechnen lassen, einmal im Jahr, ab 25 dann nicht mehr. Da müsste man eben selbst in Zahlung treten und entweder Angebote von Checkpoints oder in der ärztlichen Praxis wahrnehmen oder auch Gesundheitsämter bieten das dann, weil Chlamydien etwas berühmt-berüchtigt dafür sind, die Fruchtbarkeit schädigen zu können.
Gibt es auch spezifische Symptome, auf die ich achten kann? Also irgendwelche körperlichen Anzeichen, mit denen ich zum Check sollte?
Alles, was sich irgendwie merkwürdig anfühlt an den Schleimhäuten beispielsweise, also ob es jetzt juckt oder brennt oder wenn ein Ausfluss ist, das sind immer Hinweise für eine bakterielle Infektion. Die sind dann nicht gefährlich, aber man sollte das nicht ignorieren, sondern frühzeitig abklären lassen, damit es nicht vielleicht doch eine schlimmere bakterielle Infektion wird. Also alles, was sich da ein bisschen merkwürdig anfühlt, würde ich immer ärztlich abklären lassen. Und bei den Viruserkrankungen, also zum Beispiel auch HIV, da wird es ein bisschen diffus, weil die Symptome grippeähnlich zum Beispiel äußern können und man eigentlich schlecht nur von der Symptomatik auf die Infektion zurückschließen kann. Also da sind sicherlich auch, muss man sich dann Gedanken machen, was ist jetzt zuletzt bei mir auch sexuell passiert und das vielleicht ein bisschen in Verbindung bringen. Auch das ist nicht immer ganz einfach. Deswegen würden wir da eben immer auch zu diesen vorbeugenden Tests raten. Aber klar, wenn man sich irgendwie schlecht oder krank fühlt, dann kann das an sexuell übertragbaren Infektionen auch liegen. Es ist aber schwer zu sagen, wenn man das nur alleine für sich so betrachtet.
Wie oft sollte ich da zum Test kommen?
Bei wechselnden SexualpartnerInnen einmal im Jahr ist das, was die Leute sich gut merken können. Wir haben so einen kleinen Anamnese-Fragebogen, den wir den Leuten geben, bevor die bei uns in die Beratung kommen. Da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten anzukreuzen. Also ich hatte einen Sexualpartner oder Partnerin oder 2 bis 5, 6 bis 10 und so weiter. Und da orientieren wir uns schon so ein bisschen an unserer Empfehlung, aber wir haben da kein striktes Schema.
Gibt es noch andere Gruppen, Menschen, für die weitere spezielle Tests Sinn machen?
Also genau, wenn man jetzt, egal ob als Frau oder Mann, wenn man zum Beispiel noch Sexarbeit anbietet oder auch in Anspruch nimmt, dann gibt es sicherlich nochmal eine andere Empfehlung, weil es dann eine große Anzahl an wechselnden SexualpartnerInnen gibt. Und dann würden wir auch noch einen Syphilis-Test sinnvoll erachten und diese bakteriellen Geschichten wie Chlamydien und Gonorrhoe. Das könnte man dann auch ab und an mal machen, um auch vielleicht die Infektionsketten zu unterbrechen, wenn man dann ja auch viel mit anderen Menschen sexuell in Kontakt kommt, die es dann wieder weitertragen können. Ansonsten, sowas wie Hepatitis C ist beispielsweise schwierig über den sexuellen Weg zu übertragen. Beim Sex sprechen wir da von eher verletzungsreichen Praktiken. Dann könnte es auch vielleicht da zu einer Übertragung kommen, aber sonst ist da uns eher nicht bekannt.
Macht es eigentlich grundsätzlich einen Unterschied, mit wem ich Sex habe, also ob ich hetero, homo oder bi bin?
Ja, also wenn wir uns das ganz nüchtern angucken, gibt es da auf jeden Fall im mann-männlichen Sexbereich höhere Infektionszahlen und dann fällt man statistisch eben auch in eine Gruppe rein, wo man sich statistisch gesehen sehr viel eher mit einer HIV- oder Syphilis-Infektion, dann würde das Testen auch ein bisschen mehr Sinn ergeben und dass man da auch eine Regelmäßigkeit beibehält, um sich vor Spätfolgen von solchen gut zu behandelnden Infektionen zu schützen.
Und wie sieht das aus? Empfehlt ihr auch bestimmte Impfungen gegen sexuell übertragbare Infektionen? Da gibt es ja einige Impfungen.
Ja, also die Impfungen, die bei uns auch im Fragebogen immer abgefragt werden, sind die für die Hepatitis A und B. Die B gilt vor allem auch als sexuell übertragungsfähig und die würden wir auch vor allem Männern empfehlen, die Sex mit Männern haben. Ist aber grundsätzlich auch für alle sexuell aktiven Menschen denkbar mit wechselnden PartnerInnen. Die HPV-Impfungen, die würden wir auch empfehlen. Wenn jetzt jemand zu uns kommt und unser Angebot nutzt, sind die ja meistens über dieses Alter hinaus. Dann kommt auch oft die Frage, ist das denn noch sinnvoll? Und es ist zumindest nichts, wo wir von abraten. Also das wird ja gerne in Frage gestellt, wie sinnig ist dann die Impfung überhaupt noch? Weil man ja womöglich schon mit den Typen, gegen die die Impfung wirkt, schon in Kontakt gekommen ist und dann würde an der Stelle die Impfung nicht mehr so viel bringen, aber es sind ja meistens mehrere, 7 oder 8 verschiedene HPV-Typen und da würde dann die Impfung zumindest noch ansetzen, wenn man keinen Kontakt zu den Typen hätte. Es ist leider so, dass das dann nicht mehr eine Kassenleistung ist, sondern man muss selbst in die Tasche greifen. Es ist zumindest keine Impfung, die schadet.
Gibt es solche Checkpoints oder anonymen Testzentren wie eures eben? Gibt es die eigentlich überall in Deutschland?
Also eigentlich muss jede Kommune in irgendeiner Form so ein Testangebot sicherstellen. Also weit weg wird es in der Regel nicht sein. Oft wird das dann nur von Gesundheitsämtern angeboten. Teilweise gibt es dann aber auch eben noch Checkpoints oder andere Angebote von gemeinnützigen Organisationen, die wie zum Beispiel wir relativ eigenständig arbeiten oder aber im Auftrag des Gesundheitsamtes agieren. Es gibt da Mappings im Internet und kann dann gucken, wo in meiner Nähe befinden sich denn solche Testzentren.
Und die Tests dort, die kosten dann eher wenig oder sogar gar nichts?
Es ist unterschiedlich, es kommt darauf an, ob es privat getragen wird oder öffentlich. Öffentlich ist es meistens kostenlos. Allerdings werden bei den kostenlosen Angeboten auch, wird dann schon geschaut, ob es denn überhaupt sinnig ist, da einen Test zu machen. Also dann guckt man schon, gab es Risiken und geben wir dann öffentliche Gelder raus, um diesen Test durchzuführen. Das ist bei privaten Einrichtungen dann ein kleines bisschen anders, weil da trägt man die Kosten selbst. Und wenn zu uns Leute beispielsweise kommen und wir würden dann denken, boah, also das macht jetzt erstmal so, da ist keine Infektion zu vermuten, weil es gar keinen Übertragungsweg gab, dann können die Leute den Test eben trotzdem machen, weil sie ihn bezahlen. Das ist dann wahrscheinlich bei Angeboten von aus Steuergeldern finanziert werden ein wenig anders.
Und ich bleibe dann im Gegensatz zu einer Arztpraxis, da könnte ich auch hingehen, anonym, ne? Muss meinen Namen jetzt nicht unbedingt dem Testzentrum angeben.
Die meisten sind schon anonym. Es kann sein, dass es aus Organisationsgründen vielleicht nicht anders zu gewährleisten ist, dass man vielleicht mal eine E-Mail angeben muss oder eine Telefonnummer. Aber mir ist es nicht bekannt, dass man Vor- und Nachname irgendwie angibt bei den anonymen Testprojekten. Die sind meistens so aufgestellt. Das schafft dann ein wenig Zugänglichkeit.
Lass uns das mal durchspielen. Also ich möchte bei euch, sagen wir mal hier im Checkpoint in Köln, einen HIV- und einen Syphilis-Schnelltest machen. Ich habe schon mal auf der Website geguckt. Das kostet pro Test 12 Euro. Wie melde ich mich bei euch an? Wie lief dann so ein Testabend ab?
Ja, also bei uns ist es so, dass man den Termin online buchen kann. Also es läuft vor allem seit der ersten Corona-Welle alles über Termine. Jetzt bucht man sie online, kriegt Zugangsdaten und kann dann damit auch die Ergebnisse abrufen. Aber man kommt dann quasi mit diesen Zugangsdaten hier hin. Das besteht aus einem vierstelligen Kürzel und einem Kennwort. Und das vierstellige Kürzel ist sozusagen der Name der Person. So sprechen wir sie an. Und man füllt am Anfang, also vor der Beratung, einen Fragebogen aus. Den nehmen wir uns in der Beratung so als Grundlage, um uns einen kleinen Eindruck zu verschaffen, was ist da jetzt überhaupt sexuell los. Und natürlich können wir alle weiteren Fragen im Gespräch ausführlich auch besprechen. Genau, und dann gucken wir, welche Tests gemacht werden. Die Personen entscheiden das selbstständig. Dann geht es zum ärztlichen Personal, die nehmen Blut ab. Es gibt noch die Möglichkeit, Urinproben abzugeben und Abstriche zu machen. Die schicken wir dann ins Labor. Dann wird bezahlt und dann kommen die Ergebnisse nach und nach. Also Schnelltests gäbe es am Abend, Labortestergebnisse in den Folgetagen und die kann man dann online abrufen, muss man aber nicht, kann man auch persönlich abholen, anrufen, per E-Mail erfragen. Also es gibt alle Möglichkeiten.
Sagt Christopher Tocher von der AIDS-Hilfe Köln. Er berät Menschen im Checkpoint zu Fragen sexueller Gesundheit und Tests auf sexuell übertragbare Infektionen. Solche Tests, die könnt ihr eben bei diesen Zentren machen, haben wir euch auch verlinkt auf der Eine Stunde Liebe-Seite auf deutschlandfunknova.de beziehungsweise in den Shownotes. Aber ihr könnt natürlich auch zum Arzt, zur Ärztin gehen. Es ist ein ziemlich übles Vorurteil, das hält sich aber hartnäckig, dass Menschen mit Mund-Rachen-Krebs besonders oft Oralsex haben oder hatten. Der Grund ist, dass viele Tumore im Mund und Hals mit bestimmten humanen Papillomaviren, HPV-Viren in Verbindung stehen. Gunnar Wichmann und seine Kolleginnen und Kollegen vom Uniklinikum Leipzig haben untersucht, was an dieser These dran ist. Und ich habe ihn diese Woche gefragt, ob der Zusammenhang Mund-Rachen-Krebs durch Oralsex Quatsch ist.
Ja, im Prinzip ist das Quatsch, weil es natürlich so ist, dass das nicht die einzige Möglichkeit ist, HPV-Viren in den Mundraum zu bekommen. Man kann das über Küssen genauso bekommen oder man hat die Hände am Gesicht oder ähnliches und überträgt HPV. HPV-Viren lassen sich an einer Vielzahl von Oberflächen, da gibt es überall HPV-Viren. Es ist tatsächlich so, dass der Großteil der Bevölkerung irgendwann eine HPV-Infektion erleidet. Da gibt es mal kleine Bläschen im Mund oder ähnliches. Da sind häufig diese Viren enthalten. Und es gibt sogar Studien, die gezeigt haben, dass man in nahezu 100% solcher Abstriche HPV finden kann. Aber der normale, allgemein gesunde Mensch, der hält das ganz unproblematisch aus. Der hat also kein Problem damit, dass er eine solche Virusinfektion durchmacht. Mhm. Er ist halt geschützt durch sein funktionierendes Immunsystem.
Das heißt, für die meisten Menschen ist HPV erstmal kein Problem, weil ein Großteil aller Menschen, die sexuell irgendwie aktiv sind oder bekommen es sonst auf irgendeinem Weg. Aber es ist schon so, dass HPV für verschiedene Formen von Krebs, von Karzinomen ursächlich sein kann oder mit eine Rolle spielen kann. Ich denke da jetzt an Feigwarzen, Gebärmutterhalskrebs oder eben auch im Mund.
Das ist auf jeden Fall der Fall. Die Frage ist aber, was läuft schief, dass der eine eben das ganz genau kontrollieren kann, dass er also die Krankheit überhaupt nicht bekommen kann, weil sein Immunsystem dies verhindert. Und andere Menschen, leider Gottes, vulnerabel, das heißt empfänglich für eine solche Erkrankung sind und ein Risiko haben, dass sie wirklich einen Krebs entwickeln.
Und Sie können sagen, dass bei gerade jungen Erwachsenen durchaus Hals-Rachen-Krebsformen in den letzten Jahren etwas angestiegen sind.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Frequenz an solchen, wir haben Oropharynx-Karzinome untersucht, also der Rachenmandel und der Zungenmandel, dass bei solchen Krebserkrankungen eine Zunahme zu verzeichnen ist. Das ist weltweit der Fall, das ist auch in Deutschland der Fall. Und wir sehen dies insbesondere eben auch in der Gruppe derjenigen Menschen, die bereits vor dem 18. Lebensjahr sexuell aktiv waren.
Das heißt, es gibt schon einen Zusammenhang sozusagen von sexueller Aktivität. Das sorgt schon grundsätzlich, aber eben auf verschiedensten Wegen, vaginal, oral, anal, Sex, für die Verbreitung von HPV wahrscheinlich?
Das auf jeden Fall. Es ist interessanterweise so, dass die Oropharynx-Karzinome diesen Aufwuchs zeigen, während die präventiven Maßnahmen, die man eben bei den Cervix-Karzinomen hat, dass man also den Pap-Abstrich, die gynäkologischen Untersuchungen hat, dass man auch impft, das hat bereits dazu geführt, dass die Rate an Cervix-Karzinomen weltweit im Sinken ist.
Das ist nochmal ganz kurz nachgefragt, Gebärmutterhals, richtig?
Gebärmutterhalskrebs, genau. Da ist es so, dass eben die Zahlen Gott sei Dank sinken, weil man eben durch die Vorsorgeuntersuchung vieles tun kann, aber inzwischen eben auch über die Impfungen Erfolge erzielt werden und insbesondere die jüngeren Frauen davon profitieren, dass es eben seit 2006 diese Impfmöglichkeit gibt.
Sie haben es gerade angesprochen, es gibt eine Impfung, die schützt vor HPV-Viren, HPV, für den verschiedenen kritischen Untergruppen, die eben zum Teil Gebärmutterhalskrebs machen können, zum Teil eben auch im Mund-Rachenraum Krebs verursachen können. Wem empfehlen Sie denn eine Impfung?
Also auf jeden Fall sollte man das Angebot der Krankenkassen, die wirklich die Impfung für alle Kinder finanzieren, der Impfstoff ist zugelassen ab 9 Jahre. Dort wird von den Krankenkassen bis zum 18. Lebensjahr die Kostenübernahme voll garantiert von jeder Krankenkasse. Leider ist es so, dass dieses Angebot der Krankenkassen bei uns absolut unzureichend angenommen wird. Also wir haben nach Zahlen von 2022 vom Robert-Koch-Institut, haben wir leider bei den Mädchen nur 47,2% der unter 15-Jährigen komplett mit 2 Impfungen geimpft. Und bei Jungs sind es sogar bloß 5,1%. Und das ist natürlich viel zu wenig. Wir könnten also auch die Oropharynx, das unterstelle ich jetzt mal hier, weil die Mechanismen dieselben sind, könnten wir Krebs effektiv bekämpfen, indem geimpft wird.
Das heißt, ich höre da raus, es gibt jetzt diese Impfung fast 20 Jahre und Sie würden sagen, es ist ganz wichtig, dass sich Mädchen und Jungen, Teenager oder junge Erwachsene spätestens impfen lassen.
Das auf jeden Fall. Wir haben lange darum kämpfen müssen, dass eben auch die Jungs geimpft werden auf Kosten der Krankenkassen. Das ist jetzt seit etwas mehr als 6 Jahren der Fall. Und deswegen sollte man dieses Angebot dringend empfehlen, das zu verhindern, dass eine solche Krebserkrankung entsteht. Das wäre etwas, was ganz in unserem Sinne wäre.
Was ist denn jetzt, wir haben es eben angesprochen, vom Alter von 9 bis 18 Jahren übernehmen die Krankenkassen für Jungen und für Mädchen diese HPV-Impfung. Das sind 2 oder 3 Spritzen. Was ist denn, wenn ich jetzt schon ein bisschen älter bin, sagen wir mal 25 oder 30 und vielleicht auch ein sexuell aktiver Mensch bin? Kann ich mich dann noch impfen lassen?
Also es ist so, dass die Impfung älterer Personen nicht von allen Krankenkassen finanziert werden. Das heißt, häufig müsste man dann selbst dafür Sorge tragen und müsste eben in die Tasche greifen, diese ca. 480 bis 500 Euro dafür ausgeben, sich impfen zu lassen. Das kann man natürlich nicht aus volkswirtschaftlichen und gesundheitsökonomischen Gründen für die Gesamtbevölkerung machen. Aber wer es ermöglichen kann, wer sich selbst für stark gefährdet hält, der könnte vielleicht darüber nachdenken, ob ihm diese Prävention, diese Summe wert ist. Mhm. Dafür gibt es Daten, dass dann die Impfung auch bei älteren Personen gleichermaßen effektiv ist.
Das ist natürlich eine Menge Geld. Vielleicht kann man auch seine Krankenkasse fragen, ob die das übernehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Es gibt einzelne Krankenkassen, die das auch für 25-Jährige zum Beispiel noch übernehmen. HPV ist ja nicht nur ein Virus, das ist ja eine Virusfamilie. Es gibt verschiedene Subtypen, die eben auch verschiedene Krebs Krebsformen oder Krebsvorformen verursachen können. Ist es so, dass diese Impfung sozusagen gegen dieses ganze Spektrum schützt, also zum Beispiel gegen Feigwarzen, zum Beispiel gegen Gebärmutterhalskrebs und eben auch möglicherweise Halsrachenkarzinome?
Es ist so, dass die Mechanismen, die dort wirksam sind, die wirklich gleichen sind. Und für das Cervixkarzinom, inzwischen auch für das Analkarzinom, ist gezeigt worden, dass die Impfung hilft. Es ist zu erwarten, dass dies bei den Oropharynxkarzinomen gleichermaßen eintritt. Leider ist es so, dass wir bisher keine therapeutischen, also den Krebs heilenden Vakzinen haben und wir können also wirklich nur auf die Prävention setzen.
Sagt Gunnar Wichmann, Leiter des HNO-Forschungslabors der Uni Leipzig. Auch wenn vielen Menschen HPV nicht viel ausmacht, empfiehlt er präventiv die Impfung gegen HPV. Die Impfung zahlen die Krankenkassen bis zum Alter von 18 Jahren. Danach übernehmen einige Kassen das noch freiwillig. Lohnt sich eventuell da mal nachzufragen. So, und jetzt, last but not least, ist Zeit für Louis, das Liebestagebuch. Louis, habt ihr vielleicht mitbekommen, war die letzten Monate beim Online-Dating recht aktiv, hatte zum Teil mehrere Dates parallel und irgendwann hat er dann gemerkt, na, bei dieser einen Frau, da crusht es irgendwie doch mehr und er hat sich voll auf sie konzentriert. Er und diese Frau haben viel Zeit miteinander verbracht, viele Abende, viele Wochenenden.
Bis es dann wahrscheinlich zu schnell zu innig wurde und das dem Ganzen so einen Dämpfer verpasst hat. Also ich kann es gar nicht so genau ausmachen, aber ich weiß nur, vom einen auf den anderen Tag war es dann so, dass, ja, auch mit der Begründung, dass es zu schnell geht, dass da der Kontakt bzw. das Dating abgebrochen wurde. Es hatte sich am Vorabend so ein bisschen angedeutet, ganz, ganz seicht. Da hat man schon gemerkt, dass so ein bisschen die Handbremse angezogen war und auch so ein, zwei Mal ist so dieser typische Satz, ja, ich habe nachgedacht, wir müssen mal reden. Wir hatten dann nochmal ein Telefonat und dann mit einigem Abstand nochmal irgendwie so zwei, drei Nachrichten. Und ja, das war's dann. In dem Telefonat kam dann nur auf, dass sie Trennung, die sie gerade irgendwie durchgemacht hatte, scheinbar noch nicht so hundertprozentig verarbeitet hat. Und ihr das jetzt alles zu schnell ging und sie noch nicht wirklich wusste, wo sie jetzt Fuß fassen will und in welche Richtung sie jetzt genau gehen will und dass das entsprechend mit einer Beziehung, so wie sie sich da jetzt gerade angebahnt hat, dass das jetzt einfach nicht passt. Und entsprechend wurde es dann abgebrochen. Ich war erstmal mega traurig und musste das natürlich auch erstmal wieder irgendwie so drei, vier Tage sacken lassen. Für mich war das jemand, mit dem ich auch gern zusammen war. So würde ich das jetzt auch sehen, irgendwie in den Monat, den es ging. Das hätte ich gern weitergeführt, ja klar. Also und dann auch die Entscheidungen, die sozusagen ihrerseits da anstanden, auch gern mitgetragen hätte. Ne? Auch ich bin nicht festgewachsen in Berlin. Durchaus auch offen, irgendwie woanders hinzuziehen. Also muss man es jetzt nicht übers Knie brechen, aber wenn sich das so ergibt, bin ich da flexibel. Hängt jetzt davon ab, wo sie genau hingegangen wäre, ne? Aber das, was zur Debatte stand, war jetzt für mich auch auf jeden Fall nicht No-Go. Ja, wäre ich mitgegangen. Mein Hauptlearning davon wäre, früh und klar zu kommunizieren, vielleicht noch ehrlicher. Aber das ist, wie gesagt, auch gar nicht so einfach. Ne? Ich hatte auch tausende Gespräche mit Freunden darüber, wie ich es jetzt am besten irgendwie formuliere. Man muss sich auch selber erstmal klar werden, so was man fühlt. Ne? Also es ist ja auch irgendwie so ein Prozess. Da muss man auch viel erstmal drüber mit sich ins Gericht gehen oder mit sich erstmal mental besprechen sozusagen. War eine intensive Zeit, ja. Und insofern auch schön, klar. Aber jede schöne Zeit ist auch mal vorbei, ne? Sonst wäre sie ja nicht schön. Die Welt dreht sich natürlich weiter, ne? Und jetzt haben wir das nächste Match im Online-Dating und da lasse ich es aber jetzt ganz langsam angehen und probiere da über ein paar Dates, ein paar Treffen erstmal die andere Person kennenzulernen. Mal sehen, was dabei rauskommt.
Danke an Louis fürs Teilen und ich drücke die Daumen, dass da ja in diesem Spätsommer sich ganz entspannt vielleicht was Neues in deinem Sinne entwickelt. Und an alle im Norden nochmal die Erinnerung, eine Stunde Liebe und die Fail in Love Nights kommen zu euch, sind am Samstag, 19. August, abends in Kiel in der Pumpe. Und wenn ihr dabei sein wollt, holt euch Tickets oder schreibt an mail@deutschlandfunknova.de, warum ihr dabei sein wollt. Ich bin auch da, vielleicht sehen wir uns ja in Kiel, würde mich freuen. Ich bin Till Opitz und sag tschüss und ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.